letzten Tages von Jesus gedenken, dann blicken wir immer in tiefste menschliche Abgründe, sowohl Abgründe dahinein, was Menschen zu tun in der Lage sind, aber auch in Abgründe, was Menschen zu ertragen imstande sind und ihnen zugemutet wird. Nur 5 Tage zuvor wurde ja Jesus noch begrüßt in Jerusalem als der große Heilsbringer. Mit vielen menschlichen Hoffnungen wurde sein Einzug verbunden, denn Israel steckte in einer tiefen Krise, von Feinden besetzt, und also unvorstellbare Probleme waren in diesem Land. Und sie haben sich dann versprochen, dass Jesus diesen ganzen Problemen ein Ende bereitet, sowohl was die politischen Probleme anbelangt, aber auch die ganz persönlichen, individuellen Probleme, die jeden Einzelnen geplagt haben. Sie haben sich von dem Messias tatsächlich was Umfassendes vorgestellt, was ihnen Heil bringt. Das war sein Einzug. Und nun 5 Tage später ist diese euphorische Stimmung von dem Sonntag geradezu ins Gegenteil gekippt. Die Menschen waren nicht mehr wiederzuerkennen von diesem abgrundtiefen Hass, der sie nun getrieben hat, zu dieser unvorstellbaren Tat, eben diesen Messias hinzurichten in einem Scheinprozess, irgendwelchen willkürlichen Argumenten ausgeliefert und dann einfach kurzer Prozess gemacht. Erst Riesenernüchterung, dann formierter Widerstand, und dann die völlige Isolation. Keiner war mehr da, der für Jesus irgendwo eingestanden wäre. Keiner seiner Freunde, mit denen er die letzten 3 Jahre ja jeden Tag und Nacht eigentlich sogar zu tun hatte, der war mal in der Lage, irgendwo mal Einspruch zu erheben, mal hinzustehen, zu sagen, nein, das ist Unrecht, was hier geschieht. Keiner hat irgendwo sich getraut, dort seine Stimme zu erheben, hinzustehen als ein Mann. Alle haben sie ihn allein gelassen. Ja, noch in der Nacht ein verzweifelter Schwerthieb von Petrus, diesem impulsiven Frontmann der Gruppe. Aber das war's dann auch, ja. Als Jesus festgenommen wurde, gingen sie alle stiften. Alle haben sich aus dem Staub gemacht. Das waren Freunde. Judas hat ihn verraten. Petrus hat ihn verleugnet. Und alle waren weg. Niemand war mehr übrig, nicht mal in dem Gebet, zu dem Jesus sie gebeten hat. Betet für mich jetzt in diesem Garten Gethsemane, weil die feindliche Eingreifstruppe sich bereits nun bewaffnet hat. Betet für mich, nicht mal das konnten sie mehr tun, eingeschlafen sind sie. Und auf dem Weg zur Hinrichtung, als er durch diese brutale Folter, die ihm zugemutet wurde, nicht mal mehr in der Lage war, diesen Kreuzesbalken rauszutragen zu dieser Hinrichtungsstätte und zusammengebrochen ist. Nicht mal dort waren die Freunde da, sondern ein Fremder mit Migrationshintergrund wurde gepackt, um diesen Balken rauszuschleppen. Nicht mal da. Als letzter Liebesdienst. Die Freunde sind nicht mehr zu sehen, und dann hängt er nun dort an diesem Kreuz unter schrecklichsten Schmerzen und weiß genau, seine letzte Stunde ist nun angebrochen. Er ist umringt von geifernden Spöttern und groben Legionären, fremden Leuten. Und gerade er, der berühmt ist dafür, dass er so menschenfreundlich es verstanden hat, mit den Leuten umzugehen, der für seine konsequente Lebensführung, für seine eindeutige Haltung pro Mensch und pro Gott gleichzeitig berühmt war. Das war sein Markenzeichen. Er ist nun ausgeliefert. Dem Hass ausgesetzt. Kontramensch. Vernichtet soll er werden. Er erlebt die tiefste Verachtung und Einsamkeit. Und was geht nun in ihm selber vor? Was ist nun sein Gebet? In dieser abgrundtiefen Einsamkeit. Welche Gedanken jagen ihm nun durch den Kopf, dort am Kreuz, in den letzten Lebensmomenten? Was betet man in einer solchen Situation? Jesus betet einen Psalm. Wie gut, dass die Juden die Psalmen auswendig kennen, denn dann weiß er auch einen in der Stunde seines Todes. Er weiß einen Psalm, der jetzt noch in diesen letzten Momenten seiner Seele Worte geben kann. Eine Sprache, die genau das ausdrückt, wie es ihm jetzt wirklich geht. Und wir können das in diesem Psalm wiedergespiegelt finden, was Jesus hier beschäftigt hat. Und so betet er diesen Psalm laut und vernehmbar, immer wieder stockend, als ihm die Luft wegbleibt, und immer leiser, als das Bewusstsein mehr und mehr schwindet. Aber er betet diese Verse des 22. Psalmes und gibt darin seiner Seele Worte. Ich möchte Ihnen zunächst einmal die ersten Verse von diesem Psalm vorlesen. Der zweite Teil soll dann zu einem späteren Zeitpunkt des Gottesdienstes folgen. Psalm 22, Sie können das gerne hier vorne mitlesen, was David hier aufgeschrieben hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Gespött der Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. Du bist ja sein Liebling. Herr, du hast mich aus dem Mutterleib, aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleib begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht von mir ab. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute übler Verbrecher umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich an, diese schaulustigen Gaffer. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor der wilden Hundemeute. Ich habe doch nur ein Leben. Reiß mich aus dem Rachen der Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Sind das nicht entsetzliche Worte, die David hier in ein Lied verarbeitet hat? Wo gemerkt, ein Lied? Ein Psalm? mit genauer Anweisung, wie dieser Psalm vorzutragen ist. Aber würde sich irgendein Lobpreisteam freiwillig diesem Text widmen zur Anbetung? Das eignet sich nicht, um Gott zu loben, ihn groß zu machen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das passt so ganz und gar nicht in unser Bild von Gott, der uns in unserem Unglück beistehen soll, uns bewahren soll. Natürlich hat auch David viele Situationen erlebt in seiner Geschichte, wo Gott eingegriffen hat, wo er für ihn da war, wie er mächtig war und einflussreich Situationen verändert hat. David kannte sich aus mit guten Erfahrungen. Das war nicht das Thema, nicht sein Problem. Denn wie oft schon hat Gott ihm in Lebensgefahr weitergeholfen? David kannte diese andere Seite Gottes. Aber er war auch mit dieser tiefsten Verzweiflung und Depression vertraut. Er wusste davon, dass es immer einen Grund gibt, Gott zu loben. Theologisch war das keine Frage für ihn. Aber gleichzeitig ist dieser Gott für ihn auch immer die richtige Adresse, um seine Klagen loszuwerden. Gott hält es aus, wenn er mit unseren offenen Fragen konfrontiert wird. Das war bei David schon so. Aber auch jetzt, 1000 Jahre nach David, bei Jesus, er hat es für sich auch in Anspruch genommen, alles, auch die Klagen bei Gott loszuwerden. Und das ist auch in unserer heutigen Zeit immer noch das Richtige. Sich mit allem auch an Gott zu wenden. Wir dürfen ihm unser Inneres sagen, auch wenn es Klagen sind. Schauen wir uns doch mal im Folgenden diese Gefühlswelt des Beters, David und des Beters, Jesus und unserer Gebete mal etwas näher an. Er beschreibt hier, wie Gott auf Distanz geht. Unvorstellbar. Gott, du hast mich verlassen, du bist weg. Es gibt tatsächlich Situationen auch für uns, wo der Einfluss Gottes nicht mehr zu spüren ist. Wo wir uns wünschen, Gott würde eingreifen und nichts geschieht. Das gibt tatsächlich. Wir vermissen ihn, Gott. Wir vermissen deine starke Hand. Er ist einfach nicht mehr zu spüren. Und es kommt einem so vor, er ist nicht mehr da. Er hat uns hängen lassen, jetzt wo wir ihn brauchen. Wir fühlen uns von ihm verlassen, abgeschnitten, auf uns selber gestellt. Das gibt es, auch im Leben eines Christen. Es ist so, als ob unsere Gebete gar nicht mehr ankommen, weil keine Antwort mehr erfolgt. Da kommt nichts mehr zurück. Es passiert nichts. Ich liege Gott in den Ohren und flehe ihn an mit meinen Anliegen, aber es tut sich einfach nichts. Hört er nicht mehr? Kriegt er es gar nicht mehr mit? Ich bin in Not und da kommt keine Resonanz. Ich kann nur noch stöhnen vor Schmerzen in meiner Seele und Gott ist distanziert. Komm nicht mehr rüber. Nicht einmal nachts komme ich noch zur Ruhe. Rund um die Uhr Not, Verzweiflung, Elend. Der Schlaf bleibt auf der Strecke. Es gibt keine Erholung mehr. Sicher, es gab für David viele, viele gute Erlebnisse mit Gott. Die werden nicht alle durchgestrichen. Die sind tatsächlich erlebt. Das sind reelle Angelegenheiten. Und nicht nur David, sondern jeder einzelne von uns wahrscheinlich konnte viele gute Erfahrungen mit diesem Gott machen und schon erleben, wie Gott in Notsituationen eingegriffen hat. Aber jetzt, die Vergangenheit, die guten Erfahrungen von früher, die greifen jetzt nicht mehr. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe jetzt keinen Zugriff mehr auf diese guten Zeiten damals. Ich komme nicht mehr ran. Die sind Geschichte, aber nicht Teil von mir. Ich kann aus diesen früheren Erfahrungen jetzt in der Depression nicht mehr zehren. Ich habe keinen Zugang mehr zu diesen positiven Erlebnissen, um daraus für die Zukunft wieder Hoffnung zu schöpfen. Es ist wie durchgestrichen, wie ausgelöscht. Die Depression hat völlig mein Blickfeld in Beschlag genommen. Ich sehe nur noch schwarz. David sagt, wie ein Wurm bin ich. Wer hätte schon noch Interesse an meinem Schicksal? Ich komme mir vor wie Dreck. Und dann zu allem Überfluss gibt es dann auch noch solche Leute, die eine Genugtuung dabei empfinden, dass es nun mal mich getroffen hat. Voller Schadenfreude klopfen die noch ihre blöden Sprüche und ziehen über mich her. Sie geben sich als Seelsorger aus. Geh nur zu Gott, du bist sein Liebling. Aber vergrößern meine Not mit ihrem billigen Geschwätz. Sie können sich in meine Situation überhaupt nicht hineinversetzen. Kluge Sprüche. Altkluge Ratschläge. Die aber das Leid letztlich nur noch verstärken. Es ist schon sehr bezeichnend, dass Jesus in seinen letzten Stunden auf der Erde sich dieser alten, 1000 Jahre alten Worte Davids bediente, um mit seinem Vater zu reden. Es ist so, als ob David diese Worte nur für Jesus geschrieben hätte. So konkret und so wirklich, wörtlich zutreffend sind sie auf seine Situation. Oder wie es vorher ganz am Anfang des Gottesdienstes war, zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde. So hat sich David gefühlt und so hat es Jesus erlebt. Verlassen von Mensch und Gott. Wie schlimm es für ihn gewesen sein muss, tatsächlich von Gott verlassen zu sein, können wir als Menschen wohl nur erahnen. Er hat uns, den Vater in seiner großen Barmherzigkeit und grenzenlosen Fürsorge vor Augen gemalt. Jesus hat immer positiv von diesem Vater gesprochen. Und uns eingeladen, unser Leben diesem Vater zu vertrauen. Eben, es gibt keinen besseren Vater als dieser himmlische Vater. Er ist unerreicht, so grandios, so einzigartig, so voller Barmherzigkeit, wie sich dieser Vater um die Kinder kümmert, um die Menschen kümmert. Immer für sie da ist, jederzeit ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat, einen guten Weg weiß für die Zukunft, immer ermutigend und aufbauend, voller Vertrauen, jetzt mach mal, du kannst das schon. Und wir, selbst dann noch, wenn sich so ein Kind löst und die eigenen Wege einschlägt, immer noch wartet und jeden Tag raus vor die Tür geht und wartet, dass das Kind zurückkehrt. Das ist dieser himmlische Vater. Voller Sehnsucht, voll positivem Lebensgefühl, voller Hoffnung, voller Liebe. Aber nun bei Jesus, als er sich am Kreuz im Todeskampf befindet, ist dieser Vater nicht da. Er hat seinen Sohn verlassen. In diesen letzten Lebensmomenten, wo er ihn am dringendsten bräuchte, jetzt, wo es gilt, hängt er allein zwischen Himmel und Erde. In diesen letzten Lebensmomenten hat Jesus die Schuld der ganzen Welt auf sich geladen, alles auf sich gezogen. Paulus sagte später mal davon, dass Jesus Sünde in Person wurde. Von Gott zur Sünde gemacht. alle Sünde der ganzen Welt, der Vergangenheit, der jetzigen Generation und auch bis in unsere Zeit hinein und noch der Zukunft, alle Sünde der ganzen Welt ist auf Jesus konzentriert. Auf dieses Fleckchen Erde, auf der Müllkippe draußen vor den Toren Jerusalems. Ein Unschuldiger übernimmt die Strafe für die Schuldigen, für alle Schuldigen. Dieser Gedanke leuchtet ein. Das Lamm Gottes. Auf ihn ist alles konzentriert. Und da ist auch mein Paket dabei. Und für jeden von Ihnen ist das die Chance. Wir werden gleich im Anschluss das Abendmahl miteinander feiern. Das ist Ihre Chance. Für jeden Einzelnen, der hier ist, die Gelegenheit, die Schuld bei Jesus abzugeben. Dort ist schon so viel. Da hat meine Platz. Dort ist der richtige Platz, um alles loszuwerden. Auf diesen einen Punkt, auf dieses Kreuz und den Jesus daran, ist alles vereint an Schuld. Und allein schon der Berg an Schuld, der sich hier in diesem Raum aufhäufen wird. Allein schon dieser Berg ist ekelerregend. Was hier alles aus unserer Mitte an diesem Kreuz nachher abgeliefert wird, das stinkt zum Himmel. Und dann die Schuld von derzeit lebenden 6,7 Milliarden Menschen. Das kann nicht mal der Vater mit ansehen. So viel Schuld auf einem Fleck, das hält er nicht aus. Und er wendet sich ab. Da muss der Sohn allein durch. So bitter das für ihn ist. Eine Ewigkeit war Jesus mit dem Vater verbunden. Alles haben sie miteinander auf den Weg gebracht. Gemeinsam haben sie die Welt erschaffen. Gemeinsam haben sie getrauert, als die Menschen gegen Gott rebelliert haben. Miteinander haben sie sich zu einer Lösung durchgerungen. Ja, der Vater schickt den Sohn, der lässt sich schicken und versucht, diese Trennung, die zwischen Gott und den Menschen entstanden war, wieder zu überbrücken. Der Sohn lässt sich darauf ein. Während seiner ganzen Zeit, als er nun auf dieser Erde lebte, blieben sie ständig in Verbindung. Vater und Sohn waren durch nichts zu trennen. Nur jetzt, als es zu Ende geht, kann der Vater nicht mehr mit. Jesus muss diese Gottverlassenheit aushalten, dass den Menschen eben dieses Schicksal von Gott ewig verlassen sein zu müssen, erspart bleiben kann. Einer muss durch, diese Verlassenheit auszuhalten, dass alle immer in Verbindung mit Gott bleiben können in der Zukunft. Und so leitet Jesus diesen Psalm bis zum Ende. Er liefert sich den Feinden aus, denen er doch um Legionen von Engeln überlegen war, freiwillig. Seine Kraft, durch die er Menschen heilte und durch die er Wunder vollbrachte, schwindet. Er, der der Frau an diesem Brunnen Jakobs Wasser des Lebens schenkte, hat unsagbar Durst. Die Hände, die sich segnend auf die Kinder legten, sind von Nägeln durchlöchert. Seine Füße, mit denen er tausende von Kilometern rauf und runter von Israel zurücklegte, um den Menschen überall diese gute Nachrichten zu bringen, sind von einem eisernen Nagel an diesem Längsbalken festgeschlagen. Die Gaffer treiben ihren Spott mit ihm. Seine Kleider wurden bei einem Würfelspiel aufgeteilt. Und Gott kommt nicht zu Hilfe. Er hat ihn nicht vor dem Tod errettet. Er hat was anderes vor. Er will die Menschen retten und an seinem Sohn ein noch größeres Wunder tun, als ihm den Tod zu ersparen. Er will durch seinen Tod und durch diese anschließende Auferstehung den Tod besiegen. Nicht ersparen, besiegen. Das macht den Triumph perfekt. Auf Gott ist doch wirklich noch Verlass. Trotz dieser Einsamkeit, die Jesus empfindet. Während David sich am Anfang dieses Psalms ja noch von Gott verlassen fühlt, stellt er jetzt hier im zweiten Teil des Psalms eine ganz neue Situation fest. Voller Überzeugung hält er fest, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Erst verlassen und jetzt ist Verlass. Wieder jedes Gefühl ist sein Gebet doch bei Gott angekommen. Er hätte es ja kaum für möglich gehalten und trotzdem kümmert sich Gott darum. Trotz aller Nacht und Dunkelheit seiner tiefsten Depression erkennt er, wie der Morgen bereits graut. Und jetzt schreibt David, ich zitiere ihn wieder, Herr, du hast mich erhört. Sie bemerken die Vergangenheitsform. Du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs, ehrt ihn. Begegne ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setzte er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr regiert als König und herrscht über alle Völker. Auch die Großen dieser Erde müssen sich niederwerfen vor ihm. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Vor ihm werden alle sterblichen Menschen ihre Knie beugen. Alle kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine erzählt der Nächsten von Gott und dem, was er Gutes getan hat. Die noch nicht geboren sind, werden es hören und weitersagen. Gott ist treu. Auf seine Hilfe ist Verlass. Wir merken sehr schnell, wie dieser Psalm auf einmal eine völlig neue Tonart anstimmt. Man kann kaum für möglich halten, dass es immer noch am Kreuz ist. Das ist immer noch derselbe David geschrieben hat, der in dieser Depression festhängt. Aber das Klagelied ist jetzt verstummt und der Beter stimmt den Lobpreis an. Nicht, weil es ihm auf einmal gut geht. Nee, die Depression hält wohl noch an. Und Jesus ist wirklich an diesem Karfreitag nur wenige Momente danach gestorben. Nicht gerettet worden. Aber Gottes Einfluss auf dieses Klagelied, was vorher Teil war, der macht sich bemerkbar. Er sieht auf einmal, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Ganz im Gegenteil, Gottes Zuwendung gilt besonders Menschen, die in Not sind. Den Hilfsbedürftigen, den Ängstlichen, den Schwachen, den Kranken, den Depressiven. Er lässt sie Gutes erleben. Sie werden nicht zu kurz kommen. Und das gibt den Hintergrund für dieses Lied, was wir vorhin auch gesungen haben. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, er regiert. Mit diesen Aussagen weist David weit über seine Zeit hinaus. Da klingt bei ihm tatsächlich schon Ostern durch. Als Jesus den Tod besiegt hat, da klingt bei David bereits Pfingsten durch, als diese gute Nachricht von dem Auferstandenen in alle Erdteile verbreitet werden soll und dieser Impuls jedem einzelnen dieser Freunde von Jesus gegolten hat, geht nun raus, überall hin, bis nach Portugal ans Ende der Erde. Sagt's überall weiter. Der Sieg steht fest. Macht den Triumph bekannt. Auch wenn alles so scheint, dass es aus ist, An Karfreitag hat nicht der Tod das letzte Wort, sondern dieser Tod von Jesus mündet ein in den größten Sieg, zu dem wir alle eingeladen werden, um daran teilzuhaben. Es kann unser Sieg sein. Selbst in diesen dunklen Stunden, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen, dringt dieser Sieg hinein. Weil Jesus diese Distanz zu Gott ausgehalten hat, dürfen wir ungetrübt seine Nähe erleben und aushalten. Uns gilt nun, dass Gott näher ist, als wir denken oder fühlen. Ganz so, wie es Paulus seinen Zuhörern in Athen weitergegeben hat. Er sagte, keinem von uns ist Gott fern. Und da steckst du vielleicht immer noch in dieser Depression, immer noch in diesem Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Und dann gilt es dir. Du bist von Gott nicht verlassen. Keinem von uns ist er fern. Dir ist er nicht fern. Wieder alle Gefühle. Er ist dir nicht fern. Selbst den Menschen, die ihn ablehnen, ist Gott ganz nah. Auch die, die sich von ihm verlassen fühlen, ist er nur ein Gebet weit entfernt. Und selbst wenn es keine eigenen Worte mehr gibt und das Gebet nur noch aus einem klagenden und kläglichen Stöhnen bestehen würde, es kommt an. Und Gott wird seine Treue immer weiter unter Beweis stellen. Auf ihn ist Verlass. Auch heute. Bei jedem von uns. Und bei dir ganz speziell. Lasst uns beten. Jesus, manches Mal hängen wir echt an unseren Gefühlen fest. Und wir fühlen uns von dir verlassen. Und wir nehmen das für Realität. Da machen uns unsere Gedanken einen Strich durch die Rechnung. Wir denken, du kannst nicht mehr bei uns aushalten, so schlecht wie wir sind. Und wir halten das für Realität. Aber danke dafür, dass du größer bist als unsere Gefühle, größer als unser Denken, größer als die Abgründe unserer Seele. Danke dafür, dass du uns nah bist. Keinem von uns fern, ob wir uns noch so unwürdig fühlen oder noch so unwert von uns denken. Du bist uns nah. Und wir möchten auch in diesem Abendmahl nun diese Distanz zu dir wieder überbrücken, die von unserer Seite aus entstanden ist, wo wir uns von dir entfernt haben, eigene Wege eingeschlagen haben, uns wegbewegt haben von dir, durch falsche Prioritäten, durch eigenmächtige Entscheidungen, durch einen Lebensstil, der dir nicht gefällt, durch Handlungen, die dir völlig zuwiderlaufen. Wir möchten uns dir annähern, der uns schon immer nah war. Aber wir möchten auf dich zugehen. Dass wir Gemeinschaft wieder erleben mit dir. Und lass dieses Abendmahl für jeden Einzelnen so ein Bündnis werden, so ein Abkommen, dass wir beide uns die Hand reichen und gemeinsam in die Zukunft gehen. Ich möchte dich bitten, dass du dich auch in unserer Situation stärker erweist als unsere Gefühle und unsere Gedanken. Nimm du den Triumph auch über unser Leben. Amen.